Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei ZIP FM. Im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung steht der Transport der Castor-Behälter mit hochradioaktivem Atomabfall ins niedersächsische Gorleben. Der Transport hat heute früh um kurz nach neun das Gelände des möglichen Atommüllendlagers erreicht. Bezugsgruppen der Kampagne X-1000 mal quer, die wendländische Initiative Widersetzen und BäuerInnen aus dem Wendland hatten zuvor die Straßentransportstrecke für über 42 Stunden blockiert. So etwa in Groß-Gußborn, wo zeitweise über 1000 Menschen mit zahlreichen Traktoren über 16 Stunden die Strecke versperrt hielten. In Langendorf versperrten Traktoren und zeitweise über 500 Menschen die Strecke für über 42 Stunden. Die Proteste waren Teil zahlreicher Veranstaltungen, Aktionen und Blockaden auf dem letzten Teilstück der Transportstrecke zwischen Dannenberg und Gorleben. Sie waren allerdings überschattet vom Tod des 22-jährigen Atomgegners, der am Sonntag von dem mit 100 Stundenkilometern durch Frankreich rasenden Atommüllzug erfasst worden war. Zu den Castor-Transporten zunächst also drei Beiträge in unserer heutigen Sendung. Zum Schluss noch ein Rückblick auf die Proteste gegen Sozialraubbau am vergangenen Samstag in Nürnberg. Beim Transport von Atommüll quer durch Europa ist es in Frankreich zu einem tödlichen Unfall gekommen. Auf der Schienenstrecke hatte sich ein Castor-Gegner befunden. Er war angekettet und ist vom heranrasenden Zug überrollt worden. Weil Atomtransporte naturgemäß ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen, werden sie üblicherweise von vorausfahrenden Motorrädern und stets von Hubschraubern begleitet. Schließlich sind Zugunglücke kein Seltenheitsfall. Vor wenigen Monaten etwa ist in Südbaden ein Traktor auf eine ICE-Strecke gestürzt. Im Fall einer möglichen Kollision würden die Atombehälter bersten und Brennstäbe lägen vermutlich verstreut in der Landschaft herum. Aber ohne zynisch sein zu wollen, in Frankreich scheint man schon seit Jahren in Sachen Atomkraft etwas handfester vorgehen zu wollen. 1977 gibt es einen Brandanschlag auf eher pazifistisch gesinnte AKW-GegnerInnen im Elsass. Auch 1977 stirbt Vital Michelon. Er protestierte gegen den Bau des größten schnellen Brüters der Welt im südfranzösischen Malville. Er wurde von der französischen Polizei mit einer Offensivgranate erschossen. 1985 versenkt der französische Geheimdienst das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior, das gegen französische Atomtests in freier Natur im Mururoa-Atoll protestierte. Fernando Pereira ertrank. Und nun am vergangenen Sonntag schon wieder ein Toter in Elsaß-Lothringen. Der Rückblick auf den Castor-Transport von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Von dem Straßenmusiker und vehementen Castor-Gegner Klaus der Geiger gibt es ein Lied. Wendland in Not, nach Wendland bringen sie den Tod. Doch diesmal wurde durch den Transport der 12 Castoren am vergangenen Wochenende auch schon auf dem Weg ins Wendland der Tod gebracht. Der 21-jährige Sebastian Brion wurde am Sonntag von dem Zug mit dem Atommüll überfahren. Der Transport wurde in Frankreich von einem Hubschrauber begleitet, der die Aufgabe hatte, die Strecke zu bewachen, aber er war gerade beim Tanken, als der Castor-Zug mit 100 Stundenkilometern um eine Kurve fuhr und die Menschen, die auf den Schienen angekettet waren, erst zu spät sah. Die meisten der Angeketteten konnten sich noch frühzeitig losmachen, aber Sebastian wurden die Beine abgefahren und er erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen. Angefangen hat der Protest dieses Jahr gegen den Castor-Transport und allgemein gegen Atomkraft schon am Samstag. In Lüneburg und in Süddeutschland waren Auftaktkundgebungen. In Lüneburg haben bis zu 6000 Menschen teilgenommen. Der Sprecher der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg.
Also der Marktplatz in Dannenberg, der quillt über. Unglaublich viele Menschen hier. Traktoren stehen in den Seitenstraßen bereit. Das wird ja gleich losgehen mit dem Treck dann durch die Innenstadt. Alle waren guter Laune, viele haben getanzt dazu. Und einfach super gute Stimmung.
Nach der Auftaktkundgebung wurden die Camps aufgebaut, Laternenumzüge, Schülerdemos, Straßenrelais und Spaßaktionen durchgeführt. Am Sonntag kamen dann noch mehr Leute ins Wendland. Aber auch am Sonntag fiel in Frankreich plötzlich etwas auf. Der Castortransport war falsch gekennzeichnet. Wie genau, weiß Erik vom Pressebüro Südwest gegen Atomkraft.
Also auf den Castor-Behältern außen ist ein sogenannter Laufzettel drauf, auf den eben nochmal draufsteht, was ist denn drin in dem Zug und wo fährt's hin und wo kommt's her. Und auf diesem Laufzettel stand eben drauf, dass angeblich in den Zug, in den Behältern abgebrannte Brennelemente sind. Tatsächlich sind aber Glaskokillen drin.
In einer Pressemitteilung stand, dass in den Castoren Glaskokillen transportiert werden, die zu fast 100% hochradioaktiv sind und die Brennelemente, die abgebrannten Brennelemente nur 5%, wie es deklariert ist. Stimmt das?
Das ist nicht ganz korrekt. Also in den Brennelementen sind ungefähr 5% abgebrannte Anteile drin von Uran. Also das Uran, was sozusagen beim Betrieb der Brennelemente verbraucht wird. Und die Brennelemente werden dann in der Wiederaufarbeitung im Prinzip in Glas eingeschmolzen. Da wird also der 5% wirklich verbrauchter Anteil eingeschmolzen und auch die ungefähr 95% Rest. Das heißt, die Zusammensetzung beider Teile ist relativ ähnlich. Nur, dass in den Glaskokillen natürlich das nicht verbrauchte Uran nicht mehr drin ist. Das wird eben gerade bei der Wiederaufarbeitung rausgezogen.
In Frankreich klagte eine gegen die falsche Deklarierung. Und es keimte bei den Aktivistinnen gegen Atomkraft die Hoffnung auf, dass der Castor halten müsste. Doch die Information und damit die Hoffnung verschwand ziemlich schnell, nachdem bekannt wurde, dass Sébastien Briand überrollt wurde. Als der Tod von Sébastien Briand bekannt wurde, war in Südwestdeutschland gerade ein Schienenspaziergang. Er wurde spontan zu einem Gedenkgang und eine Kerze wurde an den Schienen aufgestellt. Und aus dem Wendland konnte Wolli vom Radio Freies Wendland Folgendes berichten.
Also es war zuerst eine totale Lähmung. Also es war wirklich so Sprachlosigkeit, absolute Sprachlosigkeit. Die hat so gut eine Stunde gedauert, bis die Ersten wieder die Worte gefunden haben. Es war einfach ein Schock. Und dann kam halt relativ schnell die Entscheidung, dass in Hitzacker eine Trauerkundgebung stattfindet um 18 Uhr. Das hat dann dazu geführt, dass die Leute dann auch massivst nach Hitzacker gekommen sind. Da waren auch mehrere tausend Leute dann abends. Das war ja relativ spontan.
Lange wurde in Hitzacker beraten, was nun getan werden sollte. Durch die Trauer und den Schock keine Widerstandsaktionen mehr machen oder erst recht die Wut auf die Schiene und auf die Straße tragen?
Es sind viele der Meinung, es muss weiter Widerstand geleistet werden. Das wäre auch im Sinne dessen, der dafür gestorben ist.
Und nach der Trauerkundgebung in Hitzacker machten sich auch verschiedenste Gruppen auf den Weg. Einige in die Kirche, um Ruhe zu finden und gedenken zu können, andere um Gleise zu besetzen oder Eier und Steine auf Polizeiautos zu werfen. Am Montag waren dann wieder viele Menschen unterwegs, mit Spaß- und Symbolaktionen, Schienenbesetzung und Ähnlichem. Nochmal Wolli von Radio Freies Wendland.
An vielfältigen Stellen waren Leute auf den Schienen. Es gab eine berittene Staffel, die hier die andere berittene Staffel sozusagen in Schach gehalten hat.
Direkt Pferde gegen Pferde, oder?
Ja, richtig Pferde gegen Pferde. Es gab einen, der hat sich seine Füße an einem Baum zusammengeschweißt und war oben im Baum und hing auf die Schienen. Die mussten sie erstmal da runterholen. Und die Nachschubwege, die waren halt in der Nacht absolut unbrauchbar gemacht worden.
Gab es eine richtig große Schienenbesetzung und es gab für eine Zeit Schienenunterspülung und so?
Also es gab ein Gerücht von einer Schienenunterspülung, aber dafür, dass der Castor so schnell drüber gefahren ist und wir haben danach auch nichts mehr davon gehört, wage ich mal zu behaupten, dass es auch ein Gerücht war. Es gab mehrere Besetzungen, also von kleineren, so immer mal wieder 10, 12, also davon gab es zig. Und es gab mindestens 3, 4 Stück, wo mindestens 100 bis 200 Leute auf den Schienen gesessen haben. Das hat dann auch mal ein bisschen was gedauert, die runterzubekommen.
Insgesamt wurde der Zug mit den 12 Kastoren auf der Schiene 3-mal aufgehalten. In Frankreich, Göttingen und Uelzen. Und die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, es nicht zu mehr ungeplanten Stopps kommen zu lassen. Alles Geschehen und sämtliche Aktionen können hier schlecht aufgezählt werden. Aber eins können wir festhalten: Der Widerstand lebt weiter, auch wenn er sich verändert. Einmal sind es mehr als letztes Jahr. Und der Protest ist von dem Todesfall Sébastien Brion überschattet. Das stellte auch Daniel von der Pressestelle x-tausendmal quer fest. X-tausendmal quer haben diesmal, wie jedes Jahr, gemeinsam mit der Gruppe Widersetzen zu einer friedlichen Sitzblockade auf der Straße aufgerufen, auf der Kastentransport ins wendländische Gorleben fahren muss.
Wenn wir den Sprecherinnenrat hören, gab es ein Zitat: Angesichts dieses Todes oder angesichts dessen, was da passiert ist, spüren wir Trauer, aber wir spüren auch unsere Lebendigkeit. Und diese Trauer bringen wir als Lebendigkeit auf die Straße, als eben als reale Blockade.
Wird es anders sein als die Jahre zuvor?
Ja, auf jeden Fall. Anders als in den anderen Blockaden, wo eigentlich viel mit bunten Luftballons und wir sind das Lachen und viel mit diesen Elementen gearbeitet wurde und sehr viel Fröhlichkeit auch dabei war, eben diese Lebendigkeit, die der Widerstand auch ausdrückt, ist dieses Jahr doch klar zu sehen, dass angesichts der Ereignisse die Stimmung eher gedeckt ist.
Atomkraft ist sicher und sauber, so will es die Atomlobby gerne darstellen. Sauber, der Umwelt und den Menschen in ihrem Alltag nur zuträglich und durch modernste Technik fast hundertprozentig sicher. Schlicht die beste Erfindung, die es je gab. Doch ein kritischer Blick genügt, um das Kartenhaus solcher Argumentationen einstürzen zu lassen. Radio Unerhört aus Marburg öffnet in zwei Beiträgen den Blick für die gesamte Atomspirale, ihren unsicheren und unsauberen Konsequenzen sowie der Frage nach den Alternativen in der Stromgewinnung.
Das Unglück bei dem diesjährigen Castortransport, bei dem ein Mensch vom Castor tödlich erfasst wurde, zeigt nicht nur, dass Castortransporte unsicher sind, sondern thematisiert Atomkraft, ihre Konsequenzen und das Durchsetzen gegen den Widerstand der Bevölkerung erneut. Zeitgleich zum Castortransport ereignete sich am Sonntag, den 7.11.2004, in Großbritannien ein Zugunglück, bei dem durch einen PKW die Waggons des Zuges entgleisten. Der Castor fuhr 100 km/h, auch durch eine Kurve. Obwohl der Hubschrauber, der vor ihm die Strecke für gewöhnlich abzufliegen hat, auftanken war. Von Sicherheitsvorkehrungen kann da keine Rede sein. Es hätte genauso gut etwas anderes im Weg liegen können. Beispielsweise ein Auto oder etwas anderes, das oder der nicht gesehen werden wollte. Der Castor fuhr jedoch in einen Menschen hinein, der sich mit seiner Gruppe einen Plan überlegt hat, wie sie früh genug Aufmerksamkeit erzeugen können, damit der Castor stehen bleiben muss. Das war ihr Ziel. Der Zug ist somit in ein Hindernis gefahren, das gefunden werden wollte. Jeglicher Transport von hochradioaktivem Material kann von nun an wohl kaum mehr als sicher gelten. Transporte sind nur ein kleiner Teil der Atomspirale, sprich des gesamten Prozesses vom Uranabbau bis zum Atommüll. Alle Stufen dieses ungemein aufwendigen Prozesses bergen ihre Risiken. Das liegt an der Art des Materials. Eine sichere Handhabung ist nicht möglich, schon gar nicht in den Mengen, wie sie aktuell verwendet werden. Am besten gehen wir die Atomspirale von Anfang an durch. Angefangen beim Uranabbau. Dazu begrüße ich Felix, der zusammen mit einigen Schülerinnen und Schülern eine Wanderausstellung zu Uranabbau erstellt hat.
Was für Risiken gibt es denn beim Uranabbau oder welche Kollateralschäden werden denn dort eingeplant?
Jetzt einmal ausgeklammert die Konsequenzen durch die direkte Kontamination, sprich Krebs und ähnliches.
Was auch echt gravierend ist, das hat man eigentlich auch bei Goldabbau, eigentlich bei ziemlich vielen Bergwerksabbauten, dass Erze aus dem Stein gewaschen werden mit Säuren meistens oder mit Laugen. Im Fall von Uran ist das ein Mix aus vor allem Schwefelsäuren. Auf jeden Fall ist dort eben für die Arbeiter kaum Schutzvorschriften. Es gab Führungen von Schulklassen durch Uranminen ohne Mundschutz.
Und wer ist jetzt am meisten betroffen? Wer sind die Leute, die dort arbeiten? Und wie sind die Schutzvorkehrungen dort?
Also sind in dem Fall nicht nur die Arbeiter betroffen, sondern auch die gesamten Familien von den Arbeitern, die meist direkt neben der Mine leben oder in unmittelbarer Nähe von der Mine. Und dadurch und durch die Verfrachtung von Stäuben und Niederschlägen und auch durch den Gebrauch von Sickerwasser aus der Mine direkt kontaminiert werden.
Gehen wir mal weiter in der Atomspirale. Gibt es denn in dem Prozess der Urangewinnung und Verarbeitung bis hin, dass das radioaktive Material im Kernkraftwerk ist, noch weitere Schwachstellen oder Punkte, in denen es zu eben Unsicherheiten kommt oder Verseuchungen der Umwelt?
Ja, im Prinzip ist ja der ganze Ablauf eine Schwachstelle. Also das Problem ist halt, ab wann nimmt man Radioaktivität direkt als tödlich wahr und ab wann kann man das eben nicht so genau sagen, weil eben die Auswirkungen eine hohe Latenzzeit haben. Also zum Beispiel Krebs, der nach 5 Jahren ausbricht, kann nicht eindeutig zugeordnet werden oft oder andere Folgekrankheiten oder Strahlenkrankheiten, die eben nicht als solche bekannt sind, die können da nicht zugeordnet werden. Und insofern ist es natürlich augenfälliger, je stärker die Radioaktivität auch wird im Prozess. Und das ist eben am stärksten dann beim Betrieb im Kraftwerk und bei der Wiederaufarbeitung am stärksten der Fall. Also da würde ich sagen, sind auf jeden Fall die schlimmsten und schädlichsten Eingriffe.
Wie geht es dann konkret nach dem Uranabbau weiter?
Ja, was ist nach dem Uranabbau passiert, das ist eben die Brennelementeherstellung. Also man muss ja aus dem Erz erstmal das flüssig machen, Uranhexafluorid herstellen, dann die beiden Gase eben voneinander trennen, das Schwerere vom Leichteren, was nochmal große Abfallmengen einfach erzeugt.
Die Endlagerung ist ja auch noch eines der vielen Probleme der Atomkraft. Wie sieht es denn da aus, außer dem Punkt jetzt, dass das strahlende Material auch noch in 100.000 Jahren strahlen wird und wir nicht wissen, was bis dahin passiert?
Also eine Sache ist ja, die meisten Leute glauben, dass das Zeug ist in Gorleben und dann ist das irgendwo unter der Erde und weg. Und also es glaubt tatsächlich ein Großteil der Leute, wenn sie eben an Castortransporte denken. Das ist eben nicht so. Also der Castor, der dort ankommt, das ist ein reiner Transportbehälter, der für die kurzfristige Lagerung gedacht ist. Das heißt, nach am allerspätestens 40 Jahren muss der aufgemacht werden und ist da natürlich immer noch genauso hochradioaktiv wie heute, also verhältnismäßig genauso hochradioaktiv, auf jeden Fall absolut tödlich. Es entstehen eben innerhalb von diesen Behältern auch explosive Gase, das heißt, es ist noch nicht so ganz geklärt, ob diese Castoren nicht auch in Brand geraten können oder explodieren können. Auf jeden Fall durch die dauernde thermische Belastung, die ja immer noch stattfindet im Inneren. Das heißt, das Zeug muss vorher raus und soll dann in einer speziellen Anlage, die noch nicht gebaut wird und die auch nicht erlaubt ist bis jetzt, und die es auch eigentlich nicht gibt, soll dann da dieser Castor-Inhalt, diese Brennstäbe, neu verpackt werden. Und es ist eben dann dabei natürlich eine immense Freisetzung von hochradioaktiven Stoffen auch geplant. Also nicht nur als Unfall, sondern als ständiges Begleitprodukt. Das heißt, diese PKA, Pilotkoordinierungsanlage, die wird einen Kamin haben und die wird natürlich auch für Abwasser einen Abfluss haben. Und geplant ist eben, das Ganze an der Elbe zu bauen und dann, oder war, ist bestimmt auch noch, das an der Elbe zu bauen und das dann da reinzuleiten. Das ist die Frage, wie lang die Bauzeit ist. Auf jeden Fall müssen die Castoren da in den nächsten 40 Jahren auch wieder irgendwo raus und die werden bestimmt nicht besser transportierbar sein, wenn die eben ein gewisses Alter erreicht haben. Das heißt, die Leute dort haben sehr berechtigte Sorgen, dass da eben neben dieser Lagerhalle, wo die gerade dann drin stehen mit offener Frischluftzufuhr, dass dann daneben auch noch diese Fabrik gebaut wird, in der dann dieses hochradioaktive Zeug eingeschweißt wird für die Endlagerung und dann eventuell nochmal verschippert wird, je nachdem, wo dann das Endlager steht.
Sind Atomkraftwerke für die Deckung des Energiebedarfs nötig? Sind Atomkraftgegner und Gegnerinnen nur unrealistische Spinner, die die industrielle Entwicklung verschlafen haben? Oder gibt es sie etwa, die Alternativen zur Atomenergie, ohne die dafür typischen Gefahren, von denen wir im vorherigen Beitrag gehört haben? Die amtierende Bundesregierung hat mit dem Erneuerbaren Energiengesetz alternativen Energiequellen die Möglichkeit gegeben, marktwirtschaftlich bestehen zu können. Gleichzeitig ist diese Regierung aber auch für den sogenannten Atomkonsens verantwortlich. Dieser Konsens wurde zwischen der Regierung und den Energiekonzernen vereinbart. Menschen aus der Widerstandsbewegung dagegen wurde nur eine randständige beratende Funktion zugebilligt. Ein Beitrag von Radio Unerhört Marburg zur scheinbaren Alternativlosigkeit der Atomenergie.
Vor 200 Jahren war Holz der wichtigste Energieträger der Menschheit. Über die Nutzung von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl ging der Mensch Anfang der 50er Jahre über, Atomkraft zu nutzen. Aufgrund eines Akzeptanzproblems durch die militärische Nutzung des Atombegriffs in Atombomben wurde bald schon der Begriff Kernenergie eingeführt. Im Laufe der 50-jährigen Nutzung der Kernenergie in Deutschland wandelten sich immer wieder die Argumente zur Notwendigkeit dieser Energieform. Zuerst wurde von großen billigen Strommengen geschwärmt, mit der Erkenntnis, dass der technische Aufwand zur Nutzung doch teurer als erwartet war, wurde die Energielücke eingeführt. Es setzte sich die Erkenntnis durch, dass Kohle, Erdöl und Erdgas nicht unbegrenzt vorhanden sind und damit dann die Kernenergie diese Lücke auffüllen sollte. So wechselte circa jedes Jahrzehnt die Argumentationslinie. Heute sind wir bei der Werbung für Kernenergie als die CO2-freie Energieform schlechthin angekommen. Dabei gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten der Energiegewinnung, auch ohne die Risiken und Kosten der Atomenergie. Professor Schrimpf, Sprecher der Bayerischen Solarinitiativen, behauptet sogar:
Wir könnten unsere Energieversorgung zu 100% aus erneuerbaren Energien decken.
Dazu zählt die Windkraft, die sowohl am Land als auch in Offshore-Anlagen vor der Küste nutzbar gemacht wird. Sonnenwärme und Photovoltaik, die Gewinnung von Elektrizität aus Licht, sind als erneuerbare Energieformen schon weit verbreitet. Auf Island seit 1974 genutzt, erfolgt auch in Deutschland seit einiger Zeit die Nutzung von Erdwärme. Was wir darunter zu verstehen haben, erklärt uns Dr. Gabriele von Görne, Greenpeace-Expertin für Geothermie.
Ja, Geothermie, man sagt auch geothermische Energie oder Erdwärme, ist im Grunde die in Form von Wärme gespeicherte Energie unterhalb der Erdoberfläche. Und entstehen tut sie im tieferen Untergrund in den Gestein durch den Zerfall radioaktiver Stoffe. Im Schnitt nimmt dabei die Temperatur durchschnittlich pro 100 Meter Tiefe um etwa 3 Grad Celsius zu. Und je tiefer wir kommen, umso heißer wird es natürlich.
Blockheizkraftwerke produzieren Elektrizität und nutzen gleichzeitig die dabei frei werdende Wärme. Mit anderen Worten:
Blockheizkraftwerk, das ist ein Motor, aber ein fester, nicht wie in einem Auto, ein Motor, der rumfährt. Und der erzeugt, wenn er arbeitet, Wärme. Und diese Wärme wird über einen Wärmetauscher abgeführt, um zum Beispiel in einem Pufferspeicher das Warmwasser zu erhitzen. Und gleichzeitig betreibt der Motor einen Generator und der Generator macht Strom und auch von diesem Generator wird die Wärme über einen Wärmetauscher dem Pufferspeicher zugeführt. Und dann wird es eben in einem Motor, deswegen in einem Block, wird Wärme und Strom, also Kraft erzeugt und deswegen heißt es Kraft-Wärme-Kopplung. Ökologischen Vorteile eines Blockheizkraftwerks liegen darin, dass die eingesetzte Energie zu ca. 90-100% ausgenutzt wird. Im normalen Kraftwerk, großen Kraftwerk, wo Strom gemacht wird, wird die Energie nur zu zwischen 30-40% in Strom umgewandelt. Die entstehende Wärme wird über Kühltürme einfach der Atmosphäre zugeführt, also eigentlich nicht ausgenutzt. Und ein Blockheizkraftwerk nutzt die eingesetzte Energie zweifach aus, zur Wärmeerzeugung und zur Stromerzeugung.
Wasserkraft vervollständigt die Reihe, wird aber schon in Deutschland so gut wie an allen möglichen Stellen genutzt. Dank des Erneuerbaren Energiengesetzes nimmt die Entwicklung der vorgestellten Alternativen stark zu. Trotzdem liegt die Staatsförderung für Kernenergie etwa 20 Mal höher als für erneuerbare Energien. Welche Energiemengen schon heute durch erneuerbare Energiequellen produzierbar gewesen wären, bei einer gleichwertigen Förderung der Forschung, ist nicht abzusehen.
Sieben bis 10.000 Menschen aus über 30 verschiedenen Städten demonstrierten am vergangenen Samstag in Nürnberg gegen Hartz IV und Sozialabbau im Allgemeinen. Das war der vorläufige Höhepunkt der Proteste, die im Vorfeld als heißer Herbst gegen Agenda 2010 und Hartz IV angekündigt waren. Doch damit ist der Widerstand nicht am Ende. Was die verschiedenen Basisinitiativen in ihren Städten für die nächsten Wochen und Monate geplant haben und worauf es auch nächstes Jahr ankommt, berichtet Stefan Zimmer im Folgenden.
Selbst wenn Hartz IV wie geplant am 1. Januar eingeführt wird, ist es nicht zu spät. Widerstand ist weiterhin wichtig und auch sinnvoll. Dennoch ist in diesem geplanten heißen Herbst bisher nur ein lauwarmer Widerstand zu hören gewesen. Das Gefühl macht sich breit, dass sich der Protest totgelaufen hat. Frank Jäger von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeempfänger.
Also wir sehen jetzt mittlerweile so ein bisschen eine Flaute, trotz dieser wunderschönen Demo hier, weil es einfach auch schon seit dem Sommer wirklich regelmäßig, teilweise wöchentliche Proteste gab. Das ist natürlich auch anstrengend und momentan sehen wir auch so ein bisschen die Resignation, dass trotz dieser Proteste Hartz IV einfach durchgezogen wird. Wir denken aber auf jeden Fall, dass es zum nächsten Jahr oder spätestens im Januar wird die Wut wieder in Protest umschlagen.
In Jena stagnieren die Proteste auch, so ein Sprecher der Montagsdemos aus Jena.
In der letzten Zeit hat sich stabilisiert bei 200 Teilnehmern. Wenn man überlegt, in Jena sind 8000 Arbeitslose, sehr mager. Aber in Thüringen fängt man am Montag an mit Bescheiden verschicken und da denke ich mal, da werden dann auch mehr kommen.
Eine ähnliche Einschätzung hat auch Kurt Heimann von Attac Deutschland.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Protest abflauen wird, jedenfalls nicht in der nächsten Zeit. Im Gegenteil, es wird sich innerhalb des ersten Jahres ja dann zeigen, was Hartz IV tatsächlich für Auswirkungen hat. Da wird aus meiner Sicht es nochmal eine ganz andere Betroffenheit geben von Menschen, die jetzt noch in dem Gefühl leben, ja, sie trifft es ja nicht so. Und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass der Protest kleiner wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass er sich radikalisiert, also dass es Formen des zivilen Ungehorsams geben kann oder solche Dinge, weil in der Tat ganz viele Menschen einfach so aufgebracht sind, dass sie sich bestimmte Dinge nicht mehr gefallen lassen. Wenn man dann hört, dass Mitarbeiter in Arbeitsagenturen angegangen werden oder so, ist das A ganz bestimmt nicht die richtige Form, aber B schon ein Ausdruck von der Verzweiflung der Menschen. Und irgendwo wird sich das hinkanalisieren.
Aber nicht nur die direkt Betroffenen müssen mobilisiert werden, wie eine Sprecherin vom Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung aus München meint.
Ich bin ja selbst auch gewerkschaftlich aktiv und ich denke, das Wichtigste ist, dass sowohl Beschäftigte als auch Nichterwerbstätige zusammen sich dagegen wehren, weil die Maßnahmen treffen alle, auch die Beschäftigten werden darunter zu leiden haben, weil eben die Löhne gedrückt werden, immer noch mehr. Und deswegen ist ganz wichtig, dass eben alle gemeinsam kämpfen. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Die Menschen zusammenzubringen und sie für den Protest zu mobilisieren, versucht auch eine Gruppe türkischer Mitmenschen. Dazu Herr Kaya von ADHF aus Stuttgart.
Wir werden auf jeden Fall noch weiter versuchen, die Menschen zu erreichen, wenn es sein muss, face to face. Und wir denken, dass wir auch sehr, sehr viele weitere erreichen werden. Wir werden örtliche Aktionen mit Sicherheit unterstützen, die gegen Hartz IV stattfinden. Und darüber hinaus haben wir uns jetzt überlegt, eventuell in den nächsten Tagen vielleicht so eine Veranstaltung in Form eines Konzertes zu machen.
Aufklärung über die Reformen, Berichte über Alternativen und Möglichkeiten des Widerstands sind enorm wichtig. So meint auch Wilfried Morrison, Vertrauensmann der IG Metall aus Bochum.
Ja, natürlich. Das ist ja sehr wichtig im Betrieb. Weil wenn keine aufgeklärte Belegschaft da ist hier, wird es immer schwer sein hier. Also hier um die Arbeitsplätze zu kämpfen.
Die öffentliche Diskussion ist zu sehr von der neoliberalen Perspektive in den großen Medien geprägt, meint Kurt Heimann von Attac.
Dass das aller Voraussicht nach natürlich keine kurzfristigen Erfolge bringt, diese Diskussion, aber sie reißt die Hegemonie auf die derzeit herrscht und die sagt, es gibt zu dem Knappheitsdiskurs keine Alternative.
Bereits für den 17. November ist ein dezentraler Aktionstag geplant, der unter dem Motto steht Wiederaneignung. Dazu noch einmal Kurt Heimann von ATTAC.
Sie wissen, der 17. ist der ehemalige Buß- und Bettag, den hat man der Bevölkerung weggenommen, um damit die Pflegeversicherung zu finanzieren. Und da sind in der ganzen Republik Aktionen geplant, die symbolisch Wiederaneignen symbolisieren. Ob man mit einer ganzen Gruppe umsonst ins Schwimmrad geht oder ob man mit absichtlich und angekündigt umsonst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, lauter solche Dinge tut, vielleicht in ein Kino geht. Ich weiß es nicht, was das ist, den einzelnen Gruppen überlassen.
Neue Protestformen, die über bloße Demonstrationen hinausgehen, fanden auch bereits letzte Woche statt. So erzählt eine Sprecherin der Initiative Agenturschluss vom vergangenen Mittwoch in Gelsenkirchen.
Da wurde die Agentur symbolisch geschlossen. Also der Eingang wurde halt verstellt und mit Schlossen versehen und eben Agenturschluss wurde propagiert und es hing ein riesiges Transparent vom Baugerüst, dass diese Agentur außer Betrieb ist.
Im Juni diesen Jahres wurde zum Beispiel auf dem Kongress die Kosten rebellieren von Antirassisten und LinksgewerkschafterInnen für den 3. Januar eine ähnliche Aktion geplant. So erläutert Kurt von der Initiative Agenturschluss.
Der Vorschlag antizipiert die Situation, dass wir es nicht für wahrscheinlich gehalten haben, Hartz IV frontal kippen zu können. Und Hartz IV soll dann an dem Tag in Kraft treten. Und für uns war die Idee, obwohl Hartz IV in Kraft tritt, werden wir sozusagen uns querstellen und versuchen, durch den ersten Tag von Hartz IV, also dort keinen regulären Betrieb stattfinden zu lassen.
Die Reformen der Agenda 2010 sollen also mit den unterschiedlichsten Mitteln blockiert werden. Einige TeilnehmerInnen der Demonstration in Nürnberg wollen aber nicht nur diese Reformen verhindern, sondern meinen, dass die Bewegung noch weitergehen sollte. So ein Sprecher der Freien ArbeiterInnen-Union aus Berlin.
Unser Standpunkt zu diesem Thema, dass der Kapitalismus nicht reformierbar ist, weil die Reaktion jeden Versuch nicht militanter Umwälzung, sprich durch Wahlen oder was auch immer, zunichte macht. Und so man um die Frage der sozialen Revolution nicht herumkommt.
Die Betroffenen und AktivistInnen wollen also nicht locker lassen. Der Widerstand geht weiter. Und wohin er geht, wird diesmal nicht den Parteien und Institutionen überlassen. Die Menschen fangen an, sich selbst an gesellschaftlichen Entscheidungen aktiv zu beteiligen. Die Demonstration in Nürnberg am 6. November war der lautstarke Beweis dafür.
Soweit ZIPFM für heute, zusammengestellt von Radio Dreieckland Freiburg. Morgen gibt's wieder eine Sendung, unter anderem mit einem Beitrag zum Thema Bildungs- und Sozialabbau. Bis dahin, tschüss.